Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich drei Vorbemerkungen machen, ehe wir starten. Und zwar, ich habe für den Schluss kein Lied gewählt und kein Gebet bestellt. Ihr seid also dann frei, euch beschenken zu lassen während der Predigt. Manchmal kommt es einer so und dann das vorzuschlagen, weil manchmal bei so fertigen Gottesdiensten ist das manchmal unklar zum Schluss. Das Zweite, ich bin mir nicht sicher, ob ich das in 20 Minuten jetzt schaffe mit euch, ein Thema, was ich trotzdem in Ruhe mit euch machen werde. Wer es dann von der Zeit her nicht kann, der darf dann frei gehen. Ist es so und so. Aber ihr dürft doch gern da bleiben und ich würde euch nach Hause fahren. Ja, also ist dann noch Kaffee trinken. Ihr dürft dann wirklich mich gern ansprechen oder ich suche jemanden, wenn ich dann ganz schlapp bin. Das wäre möglich. Und das Dritte, ich wäre euch keinen thematischen Überblick über das Campingwochenende geben. Es ist mir nicht gelungen, ein Potpourri für euch zusammenzustellen, was ich euch anbieten hätte wollen. Von daher werden wir uns zu einem ganz anderen Thema unterhalten, ein Thema, wo ich denke, dass das interessant für die Kinder, für die Älteren wird und das mich persönlich schon sehr lange auch beschäftigt. Einsteigen möchte ich nochmal mit einem Bild, nicht vom Wochenende, sondern mit einem gemausten Bild. Zack, zack, zack. Und jetzt kommt das Eigentliche. Was würde thematisch für ein Schlagwort dazu passen? Hat jemand eine Idee? Zornig. Bist du zornig? Kennt jemand den Spruch von Mark Twain, ein Lebenskünstler und viele gescheite Sachen hat er gesagt. Seid mutig, traut euch. Fast nicht vorstellen. Jemand einen Vorschlag? Joachim, du kennst ihn nicht? Ja. Genau. Bist du zornig? Zähl bis 4, hilft das nicht, dann explodier. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich gern eine Umfrage mit euch starten. Und dazu brauche ich noch einen Umfrageleiter. Der muss ganz kurz bloß mir helfen beim Gucken. Wer möchte das sein von den Kindern? Jemand, der jetzt nochmal aufstehen möchte und dann 20 Minuten sitzen muss, der Simon. Na lass. Nee, ich vermehre es immer. Na, der Bruder eben von Simon. Genau. Du bist jetzt mein Umfrageleiter und hilfst mir.
Okay.
Okay. Ich stelle jetzt eine Frage und dann müssen alle Leute sich entscheiden und müssen zu einem oder zum anderen die Hand heben. Und du guckst, dass sich auch zwischendurch jeder gemeldet hat. Entweder dort oder dort. Okay?
Ja.
Ja. Also, die Frage, die ich euch stellen möchte. Zorn, ist das grundsätzlich was Gutes oder was Schlechtes? Ist Zorn gut oder ist Zorn böse? Nicht so lange intellektuell überlegen, sondern einfach melden. Und ja, versteckt euch nicht so viele hinter Enthaltungen, sondern macht mit. Also zuerst, Zorn ist toll. Zorn ist richtig, Zorn ist gut. Jetzt bitte melden. Du guckst. Okay. Sind 8,5 gewesen. Okay. Jetzt ist die Gegenfrage. Hast du gemerkt, alle, ja? Die anderen müssen jetzt alle melden sich. Die Gegenfrage, Zorn ist echt ätzend und Zorn geht gar nicht. Zorn ist böse. Wer ist dafür? Und? Haben sich alle gemeldet oder fehlt noch jemand? Wer fehlt noch? Alle dabei gewesen? Hä? Denkst du?
Ein paar nicht.
Ein paar nicht, ich denke auch ein paar kneifen, ne? Aber die können wir verschmerzen. Okay, vielen Dank erstmal. Wenn du so grob schätzen kannst, ein paar haben zwar nicht mitgemacht, aber würdest du denken, sind mehr für den Zorn oder sind mehr gegen den Zorn? Also ganz.
Also mehr so.
Mehr gegen Zorn. Okay, das halten wir so erstmal fest. Vielen Dank. Aber der Name ist mir jetzt auch noch nicht eingefallen. Simon steht dort. Samuel, ist ganz einfach eigentlich. Samuel, danke Samuel. Ja, Namen sind so immer schon mein Steckenpferd nicht. Und wenn man dann hier vorne steht, wird es halt nicht besser. Ich möchte die Umfrage jetzt erstmal gar nicht bewerten. Danke für eure Mitarbeit. Und ich werde das Ergebnis dann einfach hinterher nochmal in Erinnerung bringen oder die Umfrage und würde euch bitten, dass ihr zum Schluss des Gottesdienstes, vielleicht heute Nachmittag zu Hause, vielleicht beim Kaffee trinken, wenn wir dann Gemeinschaft haben, einfach euch nochmal drüber zu unterhalten. Wir schauen jetzt mal, was die Bibel zum Zorn sagt. Das ist sehr umfassend und sehr weit. Wenn man bei Bibelserver Zorn eingibt, hat man knapp 400 Treffer. Und ich möchte mal exemplarisch 4 Bibelstellen anführen, wo ich sinngemäß wiedergebe, was dort zum Zorn gesagt wird. Da ist zum einen, was ich anführen möchte, Jakobus 1, Vers 19 und 20. Dort werden wir ermahnt und aufgerufen, langsam zum Zorn zu sein. Epheser 4, Vers 26 und Vers 31 belehrt uns, dass die Sonne nicht untergehen soll über unseren Zorn und dass Wut, zähle ich ziemlich dicht zum Zorn, dass Wut weggetan sein soll aus unserer Mitte. Der Psalm 37, Vers 7 folgende ruft uns dazu auf, lass ab vom Zorn und warte auf Gott, gedulde dich ein Stück. So sinngemäß. Und Psalm 4, Vers 5 und 6, den möchte ich uns mal lesen. Psalm 4, Vers 5 und 6. Da steht, erbebt, aber sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf euren Lagern, aber seid still. Ja, der Vers 5. Erbebt, aber sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf euren Lagern, aber seid still. Das Erbeben kann man durchaus mit Zürnen erschüttert sein, erbebt sein, wenn ich hier eine Kanzel brauche, damit ich ja nicht mir der Kragen platzt. Erbebt. Welche Personen in der Bibel fallen euch ein, die zornig sind? Mit reinrufen. Die Großen nicht gleich zuerst, erst wenn den Kleinen die Ideen ausgehen. Wer ist in der Bibel euch als zornig bekannt? Laut nochmal. Der Saul, der ist auch manchmal ganz schön quer, ja. Noch Ideen. Der Mose, der ist richtig rappelig. Vor dem Pharao und gegen das Volk. Und gegen sich und jeden verschiedentlich, ja, die hohen Priester, die sind auch gelegentlich entsetzt, gerade im Neuen Testament über den Herrn Jesus, später über die Apostel. Wer ist noch zornig? Wer? Die Mirjam? Der Biliam, gegen wen ist denn der zornig? Das ist witzig, ne? Der zornt gegen seinen Esel. Du altes Mistvieh, warum hast du mich schon wieder gegen die Mauer geratscht? Ja, und dabei war der Esel, dass der viel mehr gesehen hat als der Biliam. Genau, wen kennt ihr noch so? Wer ist noch zornig in der Bibel?
Jesus.
Der Herr Jesus selber, den erleben wir mal. Da komme ich dann auch noch mal kurz drauf zurück. Aber nur so als Beispiel, ja, danke. Also dort ein Tempel und die Händler dort Gerölle hin und her verkaufen, was ich nicht gehört. Kein? Der ist zornig gegen Abel und erschlägt ihn dann sogar, ja? Okay. Genau, ich lese euch einfach mal noch ein paar vor. Kain auf Abel, der Jakob, der ist stinke, weil Rahel ihn nervt, weil sie Kinder haben will. Und er sagt, ich kann doch auch nicht mehr als ebenso bin ich denn an Gottes Stelle. Ja, da ist er auch ärgerlich wütend. Die Levis Söhne, die sind echt wütend, weil ihre Schwester Dina missbraucht wurde. Der Potiphar, der ist mächtig, stinkig, als seine Frau ihm erzählt, dass Josef ihr nachgestellt hätte. Und da ist nicht mehr richtig ersichtlich, gegen wen er da stinke ist. Der Potiphar, das ist, finde ich, nicht ganz deutlich, gegen wen sich da sein Unmut richtet. Mose ist über den Pharao, Mose über das Volk über Mose, Biljam über seinen Esel, Judas Obrigkeit, zum Beispiel über den Jeremia, der Knecht im Neuen Testament, dem die große Schuld erlassen wurde, ist zornig gegen den Knecht, der ihm eine Kleinigkeit schuldet und dann erzürnt wieder der Großschuldner, ja, also das geht hin und her. Der Hausherr zürnt, weil die geladenen Gäste nicht erscheinen. Und wir haben es schon gehört, unser Herr und Heiland selbst wird uns auch als zornig berichtet. In einer Begebenheit speziell. Und dann haben wir einen erheblichen Teil der 400 Treffer auf Bibelserver. Der berichtet uns davon, dass Gott selber zornig ist. Und dass das eine Wesensart Gottes ist, der Zorn. Wir dienen einem zornigen Gott. Und der Zorn Gottes, der ist nicht nur so, dass das vor sich hin brodelt, wie jemand, der ständig Sodbrennen hat, sondern Gott benennt das auch klar, wann er zürnt. Er zürnt gegen Götzendienst und Gott zürnt gegen Untreue in seinem Volk. Und ich finde, das sollte uns als Kinder Gottes heftig dazu ermutigen, Götzendienst und Untreue in unserem Leben zu suchen und in Ordnung zu bringen, wenn man das weiß, dass die Bibel mehrfach davon spricht, dass Gottes Zorn auf Götzendienst, auf Untreue liegt. Ihr werdet keine Figürchen im Schrank haben, hoffentlich nicht. Aber ich denke, mit den Kindern bespricht man das oft zur Kinderstunde, was heute Götzendienst sein kann. Geld, Macht, Sexualität und viele Dinge. Sucht das in eurem Leben von unserem Herrn Jesus, wird im Neuen Testament mehrfach davor gewarnt, sich den Zorn Gottes auszusetzen, zuzuziehen. Der Zorn Gottes steht gegen Böse, gegen Böses, der Zorn Gottes steht gegen Falschheit. Darüber müssen wir nachdenken, nicht heute, sondern zum Mitnehmen. Ich möchte behaupten, dass der Zorn als Gefühlsregung eine Idee Gottes, eine Gabe Gottes ist. Zorn soll in uns Kraft mobilisieren, um gegen Sünde aufzustehen. Natürlich zuerst gegen die eigene Sünde. Und da gibt es bei mir zumindest ein Feld, ja, so weit bis zum Horizont. Da ist in meinem Leben nicht selten Faulheit, mich in die Arbeit für meinen Herrn einzubringen. Da ist Faulheit, die Zusammenkünfte der Geschwister zu besuchen. Da ist Lauheit gegenüber seinem Wort. Feigheit, ihm, meinem Herrn, zu bezeugen. Da ist Lieblosigkeit gegen die, die mir lieb sind, meine Frau, meine Kinder, gegen Geschwister im Herrn vielleicht. In eurem Leben ist das sicherlich anders und da gibt es sicherlich höchstens ein Blumentöpfchen voll Sünde. Aber ich möchte euch einfach Mut machen, auch gegen dieses Blumentöpfchen voll Sünde vorzugehen, gegen diese Untreue, gegen diesen Götzendienst, wenn ihr es bei euch finden könnt. Wenn uns Sünde nicht mehr stört, wenn wir sie schönreden, dann ist etwas gewaltig faul. Dagegen müssen wir aufbegehren, dagegen müssen wir zornig sein. Das ist unsere Pflicht als Kinder Gottes, als Heilige. Gesunder Zorn soll mich mobil machen gegen Sünde. Das ist die eigentliche Idee. Zorn muss dort Starthilfe leisten, den ersten Anschub geben. Aber Zorn darf eben nur die Starthilfe sein. Im Kampf gegen die Sünde ist Zorn unangebracht, unbrauchbar und richtet dort sogar Schaden an. Ich möchte versuchen, dieses Gedankenkonstrukt mit einem Bild aus unserem galaktischen Wochenende deutlich zu machen. Beim Raketenstart, also ich hoffe, das ist noch so, so habe ich das als Kind im Fernsehen gesehen, beim Raketenstart, da gibt es ein Starttriebwerk und wenn das zündet, wird mit brachialer Gewalt der nötige Schub erzeugt, um das ganze tonnenschwere Gefährt in Bewegung zu setzen. Ist die Rakete dann aber erstmal in Fahrt, an der Umlaufbahn, wo sie gehört, dann wird das Triebwerk unnötig. Es ist dann sogar ja, Ballast. Es ist gänzlich unfähig, die Rakete fein zu steuern und wird abgesprengt. Um die Rakete auf Kurs zu halten, muss fein justiert werden. Und so stelle ich mir heiligen Zorn gegen Sünde vor. Der Zorn muss mich aus dem Sessel bringen, gegen meine Sünde aufzustehen. Und dann muss er weg, um fein und weise und gerecht handeln zu können. Und dort kommt das Beispiel mit unserem Herrn Jesus und seinem Zorn mir in den Sinn. Der Herr Jesus, ein zürnender Gott, ja, der Herr Jesus, Sohn Gottes, und er sieht, wie das Haus seines Vaters verunstaltet wird. Das Heiligtum, das Heiligste, das, was Gott dem Volk als Alleinstellungsmerkmal gegeben hat, da ist er, dass er zornig wird. Und was macht dann dieser Gott? Er nimmt sich Stricke und treibt die Leute raus. Das ist derselbe Gott, der wegen Schuld der Menschen schon mal die Erde unter Wasser gesetzt hat. Und dort, finde ich, ist er doch, ja, sanfter geht es doch fast nicht, als mit einem Strick den Leuten den Ausgang zu weisen. Ich finde, dass Gott, wenn er zornig ist, an dieser Stelle in dem Herrn Jesus äußerst subtil, äußerst differenziert vorgeht und nicht als ein Zorn mit Gewalt und jetzt muss. Ja. Ja, das ist der Herr, der Legionen von Engeln befehligen könnte. Er nimmt selber einen Strick in der Hand und sagt, wie es jetzt hier hochkocht, ich mache das selber. Und ganz bloß, dass es die Leute hier verstehen. So sehe ich das in dieser Begebenheit. Wie alles in unserer Zeit, wie alles ohne Gott, ist der Zorn in unserer Wahrnehmung und in dem, was wir am Zorn sehen, doch sehr entstellt und richtet von Menschen unter der Herrschaft des Teufels ausgeübt großen Schaden an. Wie der Umgang mit gottlosem Zorn nun doch gelingen oder fehlschlagen kann, das wollen wir uns gemeinsam in einer Beispielgeschichte aus der Bibel ansehen. Wir bekommen die Begebenheit jetzt vorgelesen. Dazu bitte ich die Leser mal nach vorn. Und die, die mitlesen können, das ist wirklich fast wörtlich eine Begebenheit aus 1. Samuel, das Kapitel 25. Wenn jetzt die Leser mal vorkommen. Genau, ihr müsst euch zu dritt in drei Mikros reinteilen. Ich denke, das gelingt euch. Wer ist der Erzähler? Der hat noch... Du, also du hast selber eins und ihr... Genau, damit ihr wisst, wer hier was ist. Du bist der Erzähler. Ja? Du bist... David, das ist ja richtig. Ja, David begegnet uns heute in Kriegsmontur mit Soldaten. Du bist Nabal. Da bist du ja mutig, dass du dich für den gemeldet hast. Der Nabal, naja. Du bist ein Knecht. Du bist heute eilig unterwegs, hast du einen Grund dazu. Und du darfst dir deins selber anheften. Ersten Samuel, das Kapitel 25.
In Moab lebte ein Mann, der sein Gewerbe in Karmel ausübte. Er befand sich gerade dort, um seine Schafe zu scheren. Der Mann war sehr vermögend. Ihm gehörten 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Er hieß Nabal und war ein Nachkomme Kalebs. Seine Frau hieß Abigail. Sie war schön und hatte einen klaren Verstand. Er selbst aber war grob und gemein. Als David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, schickte er 10 junge Männer mit dem Auftrag los.
Geht nach Karmel hoch und fragt Nabal in meinem Namen nach seinem Wohlergehen. Richtet ihm aus, ich wünsche dir alles Gute. Friede sei mit dir, mit deiner Familie und mit allem, was du besitzt. Ich habe gerade gehört, dass du Schafschor hast. Du weißt doch, dass deine Hirten in unserer Nähe waren und wir ihnen nichts zuleide getan haben. Und während der ganzen Zeit in Karmel ist ihnen nichts abhanden gekommen. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Nimm also meine jungen Leute freundlich auf, denn wir kommen doch zu einem Fest. Gib ihnen mit, was du für deinen Sohn David erübrigen kannst.
Davids junge Leute kamen zu Nabal, richteten ihm alles im Namen Davids aus und warteten dann ab. Aber Nabal entgegnete ihnen.
David, wer ist das? Der Sohn Isais? Wer soll das sein? Heutzutage gibt es viele Knechte, die ihrem Herrn davongelaufen sind. Da soll ich mein Brot und Wasser nehmen und die Tiere, die ich für meinen Schafscherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht einmal weiß, woher sie kommen?
Die jungen Leute kehrten zu David zurück und berichteten ihm alles. Da befahl David seinen Männern,
schnallt eure Schwerter um.
Auch er nahm sein Schwert und zog los. 400 Mann folgten ihm, 200 ließ er beim Gepäck. Einer von den Leuten Nabals berichtete Abigail,
David hat Boten aus der Wüste zu Nabal geschickt, um unseren Herrn alles Gute zu wünschen. Aber er hat sie nur angeschrien. Dabei waren die Männer Davids immer sehr gut zu uns. Sie haben uns nicht belästigt und die ganze Zeit, in der wir in ihrer Nähe waren, haben wir nicht das Geringste vermisst. Sie waren Tag und Nacht wie eine schützende Mauer um uns, solange wir die Herden in ihrer Nähe weideten. Sieh zu, ob du noch etwas tun kannst, sonst ist unser Herr und sein ganzer Haushalt verloren. Er ist ja so boshaft, dass man nicht mit ihm reden kann.
Da ließ Abigail schnell einige Esel beladen. Sie nahm 200 Fladenbrote, 2 Schläuche Wein, 5 zubereitete Schafe, 5 Getreidemaß voll Röstkorn, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Dann sagte sie zu ihren Dienern,
geht mit den Eseln voraus, ich komme gleich nach.
Ihrem Mann aber sagte sie nichts davon. Als sie auf ihrem Esel den Berg hinunterritt, kamen David und seine Männer ihr schon entgegen. David hatte eben noch gesagt,
für nichts und wieder nichts habe ich in der Wüste alles beschützt, was dem gehört. Nicht das Geringste von seinem Besitz ist weggekommen. Und er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. So möge es Gott den Feinden Davids antun, so und noch mehr. Bis morgen früh werde ich nicht einen einzigen von diesen Wandpissern übrig lassen.
Als Abigail David sah, stieg sie schnell vom Esel, kniete sich hin und beugte sich mit dem Gesicht zur Erde nieder. Sie blieb vor seinen Füßen liegen und sagte,
es ist alles meine Schuld, mein Herr. Bitte höre deine Dienerin an. Bitte lass es mich erklären. Mein Herr ärgere sich doch nicht über Nabal, diesen boshaften Menschen. Er ist genau das, was sein Name bedeutet. Nabal heißt er und niederträchtig ist er. Leider habe ich deine Dienerin, die jungen Leute, die mein Herr geschickt hat, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr Jahwe lebt und du selbst lebst, Jahwe hat dich daran gehindert, in Blutschuld zu geraten, indem du dir mit eigener Hand hilfst. Mögen deine Feinde und alle, die dir schaden wollen, so wie Nabal werden. Hier ist nun der Segensgruß, den deine Dienerin meinem Herr brachte. Möge er an die Leute im Gefolge meines Herrn verteilt werden. Vergib doch deiner Dienerin die Anmaßung. Ich weiß, dass Jahwe meinem Herrn ein beständiges Könighaus einrichten wird, weil mein Herr die Kriege Jahwes führt. Dein Leben lang möge dir niemand ein Unrecht vorwerfen können. Und wenn dich jemand verfolgt, um dich umzubringen, soll das Leben meines Herrn bei denen verwahrt sein, die Jahwe dein Gott am Leben erhält. Aber das Land deiner Feinde schleudere er mit der Schleuder weg. Wenn dann Jahwe, mein Herr, all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten über Israel bestellt, dann soll es dir, meinem Herrn, nicht zur Falle werden und nicht zum Vorwurf in deinem Gewissen führen, dass du ohne Grund Blut vergossen und dir selbst geholfen hast. Und wenn Jahwe meinem Herrn wohltun wird, denk an deine Dienerin.
Gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, dass er dich mir heute entgegengeschickt hat. Und gepriesen sei deine Klugheit. Gesegnet sollst du sein, dass du mich heute davor zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir selbst zu helfen. Aber so wahr Jahwe, der Gott Israels lebt, der mich davor bewahrt hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, dann hätte Nabal bis zum Morgenlicht keinen seiner Wandpisser übrig behalten.
Dann nahm David die Gaben an, die sie ihm mitgebracht hatte, und sagte zu ihr,
geh in Frieden nach Hause, ich habe auf dich gehört und du kannst mir ins Gesicht schauen.
Als Abigail nach Hause kam, saß Nabal mit seinen Leuten beim Festmahl. Er feierte wie ein König, war gut gelaunt und völlig betrunken. Sie sagte ihm kein Wort von dem, was vorgefallen war. Erst am nächsten Morgen, als er wieder nüchtern war, erzählte seine Frau ihm alles. Da traf ihn der Schlag und er war wie gelähmt. 10 Tage später ließ Jahwe ihn sterben. Als David davon hörte, sagte er,
gepriesen sei Jahwe, der den Prozess gegen Nabals Unverschämtheit geführt und mich, seinen Diener, vor einer bösen Tat abgehalten hat. Er hat Nabals Schlechtigkeit auf ihn selbst zurückfallen lassen.
Ja, vielen Dank. Bis hierher der Text. Schenke ich dir. Ja, also ihr merkt, wir haben den Zorn jetzt aus einer Sicht betrachtet, dass es eine Gabe Gottes ist, uns gegen Sünde mobil zu machen. Und jetzt betrachten wir den Zorn einfach nochmal so, wie wir ihn bei uns selbst erleben, wie wir in unserem Umfeld erleben. Den Zorn ohne göttlichen Bezug. Der David, ja, einen kurzen Exkurs möchte ich trotzdem noch zu Vers 5 machen. Der David sendet dort junge Männer. Er beauftragt, schult, rüstet aus und sendet. Man hat ja oftmals so landläufig, dass man hört, mit der Jugend heute ist nichts mehr los. Und früher war das alles viel kräftiger und das, ja. Und ich möchte einfach, ohne das auszubauen, dagegen fragen, wo sind heute die reifen und weisen Männer und Frauen, die die Jugend in Dienst stellt, die sich 10 oder 2 zur Hand nehmen, sie schulen, ausrüsten und beauftragen. Geht in meinem Namen, wenn es schief geht, sagt ich war's. Ja? Also das hat mich schwer beeindruckt, darum soll es heute nicht gehen, aber ich möchte einfach mal so die ältere Generation fragen, wo seid ihr, die die Jugend an die Hand nimmt und die sich nicht zu schade sind, ihren Namen herzugeben, die sich die Mühe machen, zu erklären, wer was sagen soll und wie es geht und die dann im Falle, wenn es schief geht, auch selber dafür einstehen. Dieses hat mich beim David beeindruckt, auch wenn seine Reaktion völlig daneben ist. Macht er nicht seine 10 Knechte rund und sagt, wie habt ihr euch angestellt und wer weiß, wie hast du wieder geredet? Das ist, kann ich mir vorstellen, wie es ausgesehen hat. Ja? Nein, die Scham bezieht er ausschließlich auf sich. Völlig indiskutabel als Reaktion. Ich wünsche mir das, dass solche Männer und Frauen heute gibt. Nun zu Nabal, dem bösartigen Menschen, und zu David und seinem blutrünstigen Plan. Ehe sich die Ersten jetzt gedanklich zurücklegen und sagen, naja, die Geschichte ist ja schon ziemlich heftig und mit solchen Taten habe ich nichts zu tun, das geht mir jetzt nicht mehr an, jetzt die 10 Minuten noch schnell rumkriegen und dann Kaffee. Aber so ist es nicht. Der Herr Jesus setzt im Neuen Testament in der Bergpredigt ganz andere Maßstäbe. Und der Herr Jesus sagt dort, dass es bei Zorn und Mord nicht erst die Tat verurteilenswert ist, sondern dass das in unseren Gedanken losgeht. Und ich denke, nach diesem Maßstab, da klebt manches an uns. Und deswegen betrifft es uns auch alle. Zorn und Hass geht jeden an. Wir wollen aus dem Text, den wir gehört haben, einfach ein paar Merkmale, Auswirkungen des Zorns betrachten. Wir sehen im Wesentlichen 2 Männer, die kriegen einfach ihr Starttriebwerk nicht abgesprengt. Nabal, der donnert mit dieser brachialen Gewalt schon durch sein ganzes Leben, hat überall, wo er langdüste, Schutt und Schaden hinterlassen und ist dafür bekannt, dass man ihn danach nennt. Ja, das ist schon eigentümlich. Der David, der ist ein Stück anders, der verpeilt sich eher einfach in dieser Situation. An anderen Stellen hat er das auch schon gut hinbekommen. Aber hier ist er völlig neben der Spur. Und auch er kriegt sein Starttriebwerk ja nicht raus. Wir schauen uns jetzt ein Stück auf Davids Seite an, was der Zorn dort treibt. Der Zorn, verbündet mit Eitelkeit und Selbstsucht, treibt den David zu Taten, die ihn fortwährend anklagen werden. Habt ihr Altlasten aus Unbeherrschtheiten vergangener Tage? Auch alte Schuld belastet und klagt immer wieder neu an. Man kann sie meist nicht ungeschehen machen und oft gibt es ja keine wirkliche Wiedergutmachung. Aber mit Gottes Hilfe kann Heilung gelingen. Mit Gottes Hilfe kann Heilung gelingen bei Altlasten in der Vergangenheit. Gelebter Zorn entkoppelt von Gott. Bei David lesen wir die ganze Zeit kein Fragen nach Gottes Willen und ob das recht wäre. Davids zorngetriebene Pläne würden möglicherweise seine Zukunft als weiser König stark belasten. Das macht Zorn mit einem Mann nach dem Herzen Gottes. Was sehen wir bei Nabal? Nabal in der Gesamtschau, ein Mensch, den man wirklich nicht zum Nachbarn haben möchte. Zorn, Bosheit, bläht schlimm auf, macht stolz Und ich möchte an Stefan Waag erinnern, Stolz ist immer Sünde. Genau, danke. Das hat Stefan Waag vor 3, 4, 5, 6 Jahren vielleicht mehrfachst ausgeführt. Stolz ist immer Sünde. Es wird manchmal ein bisschen diskutiert, aber im Wesentlichen, denke ich, ist es so. Hier der Zorn gebläht mit Stolz, aufgebläht mit Stolz, macht egoistisch, reizt zum Streit, schadet, zerstört Vertrauen. Und seine Frau klagt das so an, als sie mit dem David spricht. Zorn isoliert und macht größenwahnsinnig. Wir lesen, der Nabal lässt sich das Mahl eines Königs richten, aber bei aller Liebe, er ist Herr über 3000 Schafe, 1000 Ziegen, sicherlich Gesinde und Reichwahrer, aber am König fehlt es ja doch. So leicht geht die realistische Eigenwahrnehmung verloren, wenn man ein gottloses Leben führt. Deswegen sollte man gottlose Leute auch nie um Rat fragen, weil ihre Wahrnehmung heftig gestört ist. Wie reagieren nun unsere Akteure, wo sie mit dem Zorn konfrontiert werden? Auch da wollen wir zuerst auf David schauen. Gott, das freut mich sehr, spricht hier David sehr, sehr freundlich an durch Abigail. Eine schöne Frau. Ja, wir wissen ja von David, er hatte ein Faible für schöne Frauen, geht sicherlich anderen Männern auch so. Und hier sendet Gott eine schöne Frau. Er hätte auch einen buckligen alten Mann gebrauchen können, dem David entgegensenden. Ja? Das macht Gott auch an anderer Stelle, als er den Nathan sendet. Aber hier im Zorn sendet Gott eine schöne Frau und diese lässt er weise vorgehen. Weise, sie sendet Wein und Speise voraus. Andreas Schmidt, Jugendreferent ehemals, hat mal gesagt, red nie mit dem zornigen, hungrigen Mann. Ja, vielleicht kann uns das auch in unseren Familien im Umgang manchmal helfen. Ich persönlich mag das auch nicht, wenn ich nach Hause komme, hungrig bin und mir Essen einbilde und habe dann noch Dinge zu klären, die ich nicht möchte. Ja? Also die Frauen, seid weise. Aber ihr Männer könnt euch dahinter nicht verstecken. Ja? Wein und Speise im Voraus. Und David, das ist richtig, Gott sei Dank möchte man hier sagen, er kennt die Güte Gottes hier. Jetzt kommt der entscheidende Moment und David trennt sich vom Zorn, er kommt wieder runter und begnügt sich damit, auf Gottes Güte zu vertrauen. Ich möchte euch fragen, gelingt euch das, Männer wie Frauen, den Zorn sein zu lassen, wenn euer Gewissen euch anmahnt oder eine Person euch mehr oder weniger weise auf euer Fehler anspricht? Oder startet ihr dann erst richtig durch, wie nochmal ein Hieb dazu? Den Zorn gehen lassen, das ist ja auch nicht ohne, gerade für den David, wenn ihr euch das vorstellt, der David, beritten oder nicht, nee, er kam entgegenberitten, er hatte 400 hungrig bewaffnete Haudegen im Rücken. 400 Soldaten, die er vorher noch heiß gemacht hat, oh, jetzt machen wir die Männer dort. Ja, morgen früh gehört alles uns, die ist nichts mehr übrig. Nabal wird Geschichte sein. Und jetzt auf einmal, also versucht euch mal in die Situation zu reinzustellen, die reiten dort runter und, oh, und jeder denkt schon, was er hier für eine Keule sich nimmt und wie viel Lämmer er schleppen kann. Heben. Hält der David auf das Wort einer Frau inne. Und noch viel mehr, er hält nicht nur an, er preist Gott und die Frau, die ihm gebeugt im Wege liegt. Und jetzt kommt es noch dicker, David benennt und bekennt seine Schuld, den Plan beim Namen. Ich hatte Böses im Sinn. Und ja, wieder an euch, wie geht ihr mit Schuld um, du und ich? Wie ist das bei uns? Gelingt uns das, so uns zu entblößen? Oder verharmlosen, beschönigen, wiegeln wir ab, zerstreuen's, zerreden's? Sünde vor Gott und Menschen bekennen, ist oftmals echt peinlich. Aber im Bild von David, bei diesem peinlichen Bekennen der Sünde, löst sich die Hand vom Schwert und streckt sich aus und wird bereit, ein Segensgeschenk zu empfangen. Wie gehen wir mit unserer Schuld um? Die Hand bereit, ein Segensgeschenk zu empfangen und das Herz wird wieder frei für einen aufrichtigen Segensgruß. Vers 35. So war das Agen im Zorn bei David. Ich wünsche mir, dass ich davon was lernen kann und wünsche euch das auch. Wie steht's um Nabal? Nabal, der versteinert, als er von der Opfergabe seiner Frau für seine Schuld hört. Und da musste ich an das Eingangslied jetzt wieder denken. Wie reagierst du, wenn du hörst von der Opfersühnung für deine Schuld? Wie reagierst du, wenn du hörst, der Herr Jesus ist für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben? Der Nabal, schuldig, versteinert. Ich wünsche uns das nicht, ich wünsche uns ein Herz, was offen ist, wenn wir hören, dass da einer ist, der für unsere Schuld gebüßt hat, dass wir dort weich werden, dass wir zerfließen und ihn anbeten, ihm danken und ihm unser Leben öffnen. Verhärte eure Herzen nicht, mahnt uns die Schrift. Der Nabal selber, die Geschichte ist echt tragisch und man möchte es gar nicht besprechen. Besonders erschrocken hat mich, dass Nabal und Abigail waren ein Ehepaar. Und ich möchte euch mal Mut machen, sprecht heute Abend mit euren Männern, euren Frauen, sprecht in euren Ehen, könnt ihr Verfehlungen bei euren Ehepartner ansprechen oder traut ihr euch es nicht oder nicht mehr? Wie geht es uns als Gemeinde? Wird Fehlverhalten angesprochen oder haben wir das aufgegeben? Abigail verschiebt das Ansprechen der Versündigung ihres Mannes auf den nächsten Morgen, weil abends war er breit besoffen bis über beide Ohren. Abigail verschiebt es auf den sicher verkaterten nächsten Morgen, um vom abgewendeten Unheil zu berichten. Doch anstatt seine wunderbare Frau dankend für ihre Rettung zu küssen, wird sein Herz zu Stein. Und 10 Tage später lesen wir, schlägt Gott ihn selbst, sodass er stirbt. Hätte Nabal in dieser Zeit sich beugen können? Ich weiß es nicht, die Bibel lässt es hier offen. Gott kann harte und stolze Herzen nicht ertragen, das ist ihm widerlich, Jakobus 4. Dagegen verspricht er in Psalm 51, Jesaja 57, dagegen verspricht er seine Zuwendung, seine Gegenwart dem demütigen, gebeugten, gebrochenen Herzen. Möchte ich fragen, sehnst du dich nach Zuwendung, nach Gegenwart Gottes in deinem Leben? Dann sei nicht steinern und verstockt, sondern schütte dein Herz vor ihm aus. Nicht nur den Kummer, den du mit dem Nachbarn oder mit deinem Nächsten hast, sondern schütte dein Herz aus, deine alten Leichen. Bring sie vor ihm. Ja, möchte noch einmal zusammenfassen. Ist Zorn nun gut oder schlecht? 2 Facetten habe ich versucht deutlich zu machen. Der Zorn, der mich in Bewegung bringt, gegen Sünde vorzugehen, ist wichtig, ist Gott gewollt. Selbstsüchtigen und gewalttätigen Zorn, den verachtet Gott. Ich wünsche euch und wünsche mir, dass wir richtig zornig werden können. Im Deutschen kann man das grammatikalisch nicht mal trennen mit richtig im Sinne von laut zornig werden und im Sinne von korrekt zornig werden. Ja, also komisch. Also ich habe Petra gefragt, ich wüsste es nicht, aber sagt, nee, grammatisch ist das nicht zu trennen irgendwie. Deswegen möchte ich euch und mir wünschen, dass wir mit Gottes Hilfe richtig zornig werden. Und ich denke, dann ist es deutlich. Amen.